Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Am 28. Oktober 1768 wurde er in Danzig geboren. Er war Sohn eines Perückenmachers und lebte in ärmlichen Verhältnissen. Mit 16 ging er aufs Gymnasium und verdiente anschließend seinen Lebensunterhalt mit Unterrichten. Der Rat der Stadt Danzig, wir würden heute sagen der Magistrat, stiftete ihm anschließend dann ein Stipendium für ein Studium in Halle, weil sie merkten, der hat was drauf. Und von dem Stadtrat soll er dann mit den Worten verabschiedet worden sein: Wenn der einst ein armes Kind an deine Tür klopft, dann wisse, dass wir es sind, die alten und grauen Magistratsmitglieder von Danzig. Wenn es dann klopft, dann weise den oder diejenige nicht von der Tür. In Halle begann er dann Theologie zu studieren, wollte also Pfarrer werden, aber brach das Studium ab. Mit 28 Jahren zog er als Privatgelehrter nach Weimar und hielt sich mit Dichten und Schreiben über Wasser. Im Alter von 45, 1813, veränderte sich sein Leben. Er und seine Frau verloren innerhalb weniger Wochen 4 ihrer 6 Kinder an Fieber. Und einige Jahre später starben auch noch die letzten beiden Kinder. Und dann kam das, was ihm damals mitgegeben worden war vom Magistrat der Stadt Danzig. Es soll ein kleiner, zerlumpter Waisenjunge mit bittenden Augen vor seiner Tür gestanden haben und um Einlass gebeten haben. Johannes Falk, so heißt unser Mann, erinnerte sich an die Worte des Danziger Stadtrates. Er nahm das Kind auf, gab ihm Kleider und das Spielzeug seiner verstorbenen Kinder. Das sprach sich herum und immer mehr Kinder, die durch die napoleonischen Kriege heimatlos geworden waren und Waisen wurden, kamen ins Haus. Johannes Falk baute eine große Arbeit für verwaiste und verwahrloste Kinder auf und wickelte dazu für seine Zeit eine sehr moderne Pädagogik ohne Schläge und ohne Zwang. Und für die Kinder, die bei ihm im Haus waren, dichtete er 1819, da war er 51 Jahre alt, das neben dem Lied Stille Nacht bekannteste aller Weihnachtslieder. Und das ist: O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Das Lied, was in jedem Weihnachtsgottesdienst am Ende gesungen wird, so auch heute. Er dichtete nur die erste Strophe, die anderen beiden, es hat ja 3 Strophen, stammen von seinem Gehilfen Heinrich Holzschuher 10 Jahre später. Die Melodie nahm er von einem alten sizilianischen Volkslied, das Johann Gottfried Herder von einer Italienreise mitgebracht hatte. Falk starb im Februar 1826 in Weimar. O du Fröhliche. Ein Lied, geschrieben von Johannes Falk in einer wahrlich nicht fröhlichen Zeit. Überlegen wir nochmal seine Situation. Alle 6 Kinder verloren, jetzt lauter Waisenkinder in seinem Haus. Dazu eine Zeit von bitterer Armut und den Wirren der Kriegszeit. Ja, das noch alles dazu. Aber wenn wir in unsere Gesangbuchlieder reingucken, dann merken wir, dass die Lieder, die am häufigsten gesungen werden und die am meisten berühren und wo am meisten Tiefgang drin ist, eigentlich in Zeiten geschrieben worden sind, die total schwer und total belastend waren. In Krisensituationen des Lebens. Auch das Lied Befiehle deine Wege von Paul Gerhardt. Ihm ging es nicht viel anders als Johannes Falk. Auch er verlor sehr viele Kinder und auch seine Frau noch an der Pest. Und ein gutes Beispiel ist auch dieses Lied von guten Mächten, was wir gerne zu den verschiedensten Gelegenheiten singen. Der Text ist im Gestapo-Gefängnis geschrieben worden von Dietrich Bonhoeffer, damals an seine Verlobte Maria. Heute singen wir es. Wir merken, es steckt so viel drin. Aber geschrieben worden ist es nicht am Schreibtisch mit einer Tasse Kaffee, sondern im Gefängnis. Ohne Perspektive. Gerade wenn nichts mehr geht, wenn alles dunkel ist, entsteht ein neuer Glaube, ein neues Vertrauen, ein neuer Anfang, und Weihnachten ist ein neuer Anfang. Und darüber können wir nur eines tun, und so drückt es das Lied aus: Lasst uns freuen. Weihnachten nämlich als Fest der Freude mitten in allen Sorgen und Nöten der Zeit. Weihnachten, ja bitte. Und Odo Fröhliche ist das Weihnachtslied, das die meiste Freude zum Ausdruck bringt und auch dazu auffordert. Und ich möchte mit Ihnen kurz diese drei Strophen betrachten, aus der dieses Lied besteht. Wichtig ist, dass wir bedenken, es ist für Kinder geschrieben worden, nicht in erster Linie für Erwachsene, sondern für Kinder. Dann muss es einfach sein, eine klare Struktur haben, und es muss gut merkbar sein. Und so sind alle Strophen gleich aufgebaut. Der Anfang ist gleich: O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Und der Schluss ist gleich: freue dich, o Christenheit. Nur dazwischen gibt es kurze Einschübe. Welt ging verloren, Christ ist geboren. Christ ist erschienen, uns zu versöhnen. Himmlische Heere jauchzen dir Ehre. Eigentlich ganz simpel und einfach, wunderbar zu merken und für Kinder auch gut zu singen. Erste Strophe: Welt ging verloren, Christ ist geboren. Was für ein Gegensatz wird hier aufgebaut. Welt ging verloren, auf der anderen Seite ein neuer Anfang. Dieses Gefühl, dass die Welt verloren geht, hat nicht nur damals Johannes Falk gehabt, als er dieses Lied schrieb, sondern dieses Gefühl haben wir heute auch, immer wieder. Die Welt geht dem Abgrund entgegen, würden wir sagen. Ja, dieses Gefühl trügt vielleicht nicht, wenn wir die Nachrichtenlage angucken. Kriege aller Orten, überall Verrückte an der Macht, wo man denkt, wie kann man nur so reden, was man so liest von dem Mann über dem Teich. Wir sehen die Krisenherde im Nahen Osten, wir sehen den Sudan, Thailand, Kambodscha, wir sehen die Klimakrise und vieles, vieles mehr. Und die Klimaforscher prognostizieren uns schwere Zeiten, denen wir entgegengehen. Wobei die meisten, die heute hier sind, das wahrscheinlich in aller Dramatik so gar nicht mehr erleben werden. Die Gnade der Geburt ist das vielleicht auch. Die Welt am Abgrund. Viele Ängste sind da. Menschen schauen auf die Kriege und denken, hoffentlich kommt der nicht auch noch zu uns. Und dann heißt es gegenübergestellt: Christ ist geboren. Schau nicht auf das, was dich gerade ängstigt und das, was dir Sorge macht, sondern schau auf den, der einen neuen Anfang setzt. Gott in Christus. Gott kommt. Gott hat die Welt am Abgrund nicht vergessen. Er kommt runter mitten ins Leid und in das Elend dieser Welt, um bei uns zu sein. Liebe Gemeinde, das ist Weihnachten. Gott gibt diese Welt nicht auf, die scheinbar dem Abgrund entgegenrast. Gott lässt die Welt nicht alleine nach dem Motto: selbst dran schuld, macht doch, was ihr wollt. Sondern Gott hat Erbarmen, weil er ein großes Herz für uns Menschen hat. Und so kommt er runter in diese verlorene Welt mit ihrem Leid, ihren Konflikten und Krisenherden, macht sich an ihr fest und verbindet sich mit ihr. Das ist Anlass zur Freude. Deshalb freue dich, o Christenheit. Gott hat dich nicht vergessen. Er denkt an dich und startet neu mit dir und zeigt dir seine Liebe in dem Kind. Zweite Strophe: Christ ist erschienen, uns zu versöhnen. Das Wort versöhnen ist uns fremd geworden, das kennen wir eigentlich so nicht. Wenn wir nachschauen, was versöhnen oder Sühne bedeutet, lesen wir, dass es so etwas ist wie Vergeltung, Wiedergutmachung einer Schuld oder auch Versöhnen. Letzteres ist uns etwas näher, das kennen wir, sich versöhnen, wieder zusammenfinden. Und so wird mit der zweiten Strophe der Blick schon viel, viel weiter gerichtet. Es geht nicht um die Gegenüberstellung, da kommt ein Kind, sondern es geht auch darum, warum kommt das Kind? Was soll das Kind bewirken? Uns zu versöhnen, uns zu versöhnen. Und zwar mit Gott. Darum geht es. Denn Gott schaut auf uns, sieht, dass wir in schuldhaften Zusammenhängen leben. Und das tun wir. Wir leben, auch wenn wir vielleicht individuell gut durchkommen durchs Leben, aber doch in Zusammenhängen, wo wir von Schuld nicht frei sind. Denn wie oft lesen wir, dass wir auch hier in unserem reichen Deutschland auf Kosten anderer in dieser Welt leben. Das muss uns nicht immer bewusst sein, aber es ist manchmal gut, es wieder neu zu hören. Wir leben in schuldhaften Zusammenhängen. Und wir in Deutschland tragen genauso zum CO2-Ausstoß bei, wie viele andere Länder auch. Wir sollten nicht mit dem moralischen Zeigefinger immer auf die anderen zeigen. Wir sind genauso dabei, ob wir wollen oder nicht, und wir können uns dem auch gar nicht entziehen. Leid und Schuld gibt es nicht nur woanders, sondern auch hier mitten unter uns. Auch oft genug im zwischenmenschlichen Bereich, das wird niemand von uns fremd sein. Und genau das nennt die Bibel Sünde, diese Zielverfehlung, dieser große Graben zwischen Gott und uns. Wir leben nicht so, wie Gott es gerne von uns hätte und erwartet. Uns selbst auf die Schulter zu klopfen, ist völlig verfehlt. Wir werden und sind aneinander schuldig, ob wir wollen oder nicht. Und deshalb fasst Gott diesen Entschluss, das möchte ich nicht mehr länger anschauen und nicht mehr länger ertragen. Ich sende meinen Sohn, damit dieser ganze Last an Schuld weggeräumt wird. Denn er weiß, dass wir es selbst nicht schaffen. Und deshalb beschließt er, es zu tun und schickt seinen Sohn, uns zu versöhnen, uns mit ihm zu versöhnen. Und so wird der Blick mit diesem Satz versöhnen schon nach vorne gerichtet auf das Kreuz von Golgatha. Da, wo Jesus im Alter von ungefähr 33 Jahren dann sterben wird. Hier am Kreuz hat einer für alle bezahlt und die Strafe auf sich genommen. Deshalb freue dich, o Christenheit, Gott versöhnt uns mit sich durch Christus. Er macht den Anfang, geht in Vorleistung und hat bezahlt. Befreiung und Freude sind angesagt, deshalb freue dich, o Christenheit. Dritte und letzte Strophe. Der Einschub, himmlische Heere jauchzen dir Ehre. Wenn wir das hören, denken wir automatisch an die Engel, von denen wir eben in der Weihnachtsgeschichte gehört haben. Sie lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe, da kommt doch das Wort Ehre vor, wie hier auch in dem Lied, Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Die Engel sind gemeint mit den himmlischen Heeren. Die jauchzen Gott für das, was er getan hat. Das, was der Dichter hier aber aussagen will, es war ja dann der Gehilfe von Johannes Falk, ist nicht nur die simple Mitteilung, dass die Engel das mal einst gemacht haben, das wissen wir ja, sondern dass wir in das Lob der Engel mit einstimmen. Nicht nur die Engel sollen das tun, weil die vielleicht das musikalische Gehen mitbekommen haben, sondern wir sollen auch mit dabei sein, Gott loben und ihm die Ehre geben. Wie die Engel, so auch wir. Freue dich, o Christenheit. Es richtet den Blick auf das Kind und auf Gott. Und das ist das Zentrum dieses Liedes. Schaut an Weihnachten nicht auf das, was runterzieht, nicht immer auf die Sorgen und Nöte, sondern schaut auf den Neuanfang, den Gott gemacht hat. Lasset das Zagen, verwandelt die Klage, so habe ich es am Heiligabend hier mit den Worten von Bachs Weihnachtsoratorium gesagt, sondern stimmet voll Jauchzen und Fröhlichkeit an. Freue dich, o Christenheit, Eine neue Perspektive ist uns mit Weihnachten gegeben. Lasst es uns letztlich wie die Hirten machen, von denen wir am Ende der Weihnachtsgeschichte gehört haben, dass sie sich aufgemacht haben, zum Stall gejoggt sind. Das ist ja gemeint mit, sie machten sich eilend auf, was sollen da sonst gewesen sein? Und dann heißt es, sie jubelten, sie gingen nach Hause, sangen das Lied Gottes. Ganz neue Perspektiven tun sich da auf. Und dazu lädt uns das Lied O du Fröhliche ein. Nach oben schauen auf Gott hin oder wie die Alten es gesagt haben, loben zieht nach oben. Mitten in aller Verlorenheit dieser Welt, mitten in aller Schuld der Welt, trotzdem den Blick auf Gott gerichtet haben. Das hat Johannes Falk damals gemacht in einer Zeit, die wahrlich nicht leicht und fröhlich war. Und heute sind wir dran in 2025. Es darf sich gefreut werden, wirklich und ehrlich. Gott ist da, Christ ist geboren, der Anfang ist gemacht. Freue dich, o Christenheit. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.